Müde, leer, ausgelaugt nach einem Gespräch. Ich bin mir sicher, dieses Szenario kennen Sie auch. Wer kennt es eigentlich nicht? Neulich war ich mit einer Frau verabredet, eine Bekannte zu sagen, wäre vielleicht zu viel, denn wir haben uns erst vor kurzem bei einer Veranstaltung kennengelernt. Irgendwann während dieses Gespräches wollte ich nur noch nach Hause und am liebsten sofort ins Bett. Ich spürte eine Leere und Energielosigkeit, die sich nicht mit einem Wort erklären lassen, so als hätte jemand leise den Stecker gezogen. Mit der Menge zu verkehren ist schädlich. Es gibt keinen, der uns nicht unbemerkt mit irgendeinem Laster ansteckt. So beschreibt es schon der römische Philosoph Seneca vor 2000 Jahren. Klingt ein bisschen hart, was er sagt, aber immerhin beschreibt er das, was die Psychologie heute emotionale Ansteckung nennt. Seneca kannte den Ausdruck Energiesauger natürlich nicht, aber er hat das Gefühl trotzdem exakt beschrieben. Und Sie wissen ja, Energiesauger ist kein klinischer Begriff, es ist ein Alltagsbegriff, aber jeder versteht sofort, was gemeint ist. Ja, manche Menschen saugen ihnen die Energie einfach aus. Ohne ein böses Wort, ohne Streit, ohne dass irgendetwas passiert, das sie später beim Namen nennen können. Und genau das macht es ja so schwer zu greifen. Das Fatale daran ist natürlich, wer diese Muster in einer Beziehung zu anderen nicht erkennt, verliert nicht nur Stunden oder einen Nachmittag, so wie ich, er verliert über Jahre schleichend Energie, Selbstwert und das zeigt die Forschung ganz deutlich, am Ende sogar seine gute Gesundheit. In den nächsten Minuten geht es um drei Dinge. Wer sind diese Menschen, die unbemerkt unsere Energie anzapfen? Warum lassen ausgerechnet Sie manche von ihnen so nah an sich heran? Und was können Sie tun, um sich zu schützen? Hinterfragt. Erfolg, Erfüllung, Sinn. Der Podcast für alle, die nicht nur erfolgreich, sondern auch erfüllt leben möchten. Von und mit Dr. Claudia Neumann. Wer sind diese Menschen, die unsere Energie rauben? Die amerikanische Psychiaterin Judy Orloff hat sie Emotional Vampires genannt, also emotionale Vampire. Wir könnten es auch anders ausdrücken. Es sind Menschen, nach deren Begegnung sie sich kleiner und schlechter fühlen als vorher. Judith Orloff hat 7 Typen klassifiziert, wobei natürlich kein Mensch ein reiner Typ ist. In der Praxis mischen sich diese Typen immer. Und hier noch eine sehr wichtige Anmerkung. Die meisten dieser Menschen, die wir Energiesauger nennen, handeln natürlich nicht aus Bösartigkeit, sondern aus eigenen, ganz unbewussten Mustern heraus. Schauen wir uns diese 7 Typen also genauer an. Da wäre zunächst der Narzisst. Sein Motto lautet, ich zuerst und dann die anderen. Alles dreht sich um ihn. Ja, er wirkt oft charmant, klug und zugewandt, solange er bewundert wird. Widerspruch oder Grenzen hingegen erlebt er als Kränkung und reagiert dann kühl, abwertend oder strafend. Empathie ist kaum vorhanden bei Narzissten. Woran sie ihn erkennen? Sie fühlen sich nach dem Kontakt klein, schuldig und vor allem nie gut genug. Ihre Bedürfnisse kommen in dem Gespräch einfach schlichtweg nicht vor. Als nächstes schauen wir uns das Opfer an. Das Opfer hat natürlich auch ein Motto: Das Leben ist gemein zu mir. Ein Fass ohne Boden an Problemen. Das Opfer sucht nicht nach Lösungen, sondern nach Publikum. Und sie werden damit zur Dauertherapeutin oder zum Dauertherapeut gemacht, zu jeder Uhrzeit, aber ohne dass sich je etwas ändert. Woran Sie nun den Opfertyp erkennen? Sie hören immer wieder dieselben Klagen. Und jeder Lösungsvorschlag von Ihnen wird abgewehrt mit Ja, aber. Und schließlich gehen Sie erschöpft aus dem Gespräch. Der nächste Typus ist der Kontrolleur. Der behauptet, ich weiß besser, was gut für dich ist. Er hat zu allem eine Meinung und er schreibt Ihnen vor, was Sie fühlen und was Sie tun sollen. Ihre Emotionen werden für ungültig erklärt, wenn sie nicht in sein Regelwerk passen. Sätze beginnen dann gern mit »Weißt du, was du brauchst?« Sie erkennen daran, dass sie sich immer bevormundet fühlen und sich ständig rechtfertigen. Und am Ende zweifeln sie sogar an ihrer eigenen Wahrnehmung. Dann gibt es den Dauerwütenden, der uns auch Energie absaugt. Sein Motto lautet, irgendjemand ist immer schuld, nur nicht ich. Er reguliert seine Spannung, indem er sie auf andere ablässt. Gereiztheit, Vorwürfe, laute oder eisige Ausbrüche halten das Umfeld in ständiger Alarmbereitschaft. Was machen Sie? Sie bewegen sich ganz vorsichtig, so als wenn Sie auf Eierschalen gehen und überlegen ständig, wie Sie ihn nicht reizen. Typus Nummer 5 ist der Schuldzuteiler. Er kommt oft mit den Worten daher, nach allem, was ich für dich getan habe. Er lenkt sie, indem er ihnen Schuldgefühle und ein schlechtes Gewissen macht. Statt offen um etwas zu bitten, macht er sie für sein Unwohlsein und seine Unzufriedenheit verantwortlich. Oft mit Seufzern, Andeutungen und Vorwürfen. Woran sie ihn erkennen? Er hat sie angetriggert und ihr schlechtes Gewissen befeuert. Und schon sagen sie wieder Ja statt Nein, obwohl es ihnen überhaupt nicht passt und vollkommen gegen den Strich geht. Der nächste Typus ist der Passiv-Aggressive. Ich bin noch gar nicht sauer, wieso fragst du mich? Sein Ärger kommt nicht offen daher, sondern ganz subtil durch die Hintertür. Nach außen freundlich, sogar bemüht, aber er lässt sie seinen Unmut auf Umwegen spüren. Judith Orloff nennt ihn treffend wütend mit einem Lächeln. Er versüßt seine Feindseligkeit, stellt sich als der Gute und der Harmlose dar. Sie spüren, dass etwas nicht stimmt, können es aber nicht greifen. Und am Ende stehen Sie als die überempfindliche Person da, obwohl Sie gar nichts getan haben. Kommen wir zum letzten Typus, das ist der Kritiker. Sein Motto lautet, ich sag's ja nur, weil ich's gut meine. Er findet an allem etwas auszusetzen, oft allerdings im Gewand der Hilfsbereitschaft. Nadelstiche gegen ihr Aussehen, ihre Entscheidung, ihren Weg. Sie fühlen sich in seiner Nähe immer unsicher und beobachtet und langsam bröckelt ihr Selbstwert, wenn sie mit dem Kritiker zusammen sind. Warum wirken solche Menschen eigentlich auf ihr körperliches Befinden? Es gab im Jahr 1990 drei Forscher, die den Begriff der primitiven emotionalen Ansteckung geprägt haben. Primitiv heißt hier automatisch, also der Vorgang läuft ohne Nachdenken ab unterhalb des Bewusstseins und zwar in drei Schritten. Erstens, sie spiegeln unwillkürlich, was sie bei anderen sehen und hören. Die gerunzelte Stirn, den gepressten Tonfall, die hängenden Schultern, alles in Millisekunden ohne Absicht. Zweitens, ihr eigener Körper meldet diese nachgeahmte Haltung dann ans Gehirn zurück. Ziehen Sie die Mundwinkel nach unten, sendet das Gesicht das Signal Traurigkeit nach innen. Und drittens, über diese Rückmeldung übernehmen Sie am Ende tatsächlich das Gefühl Ihres Gegenübers, ohne zu wissen, wie es dazu kam. Also wenn jemand Sie aussaugt, dann fühlen sie irgendwann dieses Ausgelaugtsein. Entscheidend für unser Thema ist dabei natürlich, dass negative Emotionen sich immer schneller übertragen und stärker als positive. Natürlich war das evolutionär sinnvoll. Gefahr musste sich ja schnell im Rudel verbreiten, aber im Alltag ist es tückisch. Es erklärt, warum ein einziges Gespräch mit einem falschen Menschen genügt, um ihren ganzen Tag einzufärben. Und es erklärt, warum der Satz, den sie sich vielleicht auch selbst sagen, reiß dich zusammen, ins Leere läuft. Der Prozess ist nämlich längst gelaufen, bevor der Verstand überhaupt eingreifen kann. Die eigentliche Chance liegt deshalb nicht im Wegdrücken des Gefühls, sondern in der bewussten Wahl, mit welchen Personen sie sich umgeben. Übrigens, viele dieser Muster docken genau dort an, wo sie schlecht Nein sagen können. Dazu habe ich einen Kurs entwickelt, Endlich Nein sagen ohne schlechtes Gewissen. Und später in dieser Folge erzähle ich Ihnen mehr davon, doch jetzt erstmal weiter. Denn jetzt kommt die eigentlich interessante Frage. Warum lassen ausgerechnet Sie manche von diesen Energiesaugern so nah an sich heran? Ja, dafür lohnt sich auch ein Blick, der 2000 Jahre zurückgeht. Und damit kommen wir zurück zu Seneca. Er beobachtete Folgendes. Zeit mit neidischen Menschen macht neidischer, mit Klagenden klagender, mit Verächtlichen verächtlicher. Wir werden langsam wie diejenigen, mit denen wir uns umgeben, meist ohne es zu merken. Daraus zieht Seneca einen radikalen Schluss. Seine Gesellschaft zu wählen, heißt zu wählen, wer man wird. Ich verstehe, wenn Sie jetzt denken, ja, diese Menschen sollte man doch einfach meiden. Aber ich denke, Sie wissen aus eigener Erfahrung, dass es im Alltag nicht so ohne weiteres möglich ist. Ganz gleich, ob beruflich oder privat, Sie haben immer mit Menschen zu tun, denen Sie nicht so einfach ausweichen können. Was also tun? Machen Sie sich bewusst, dass Energiesauger vor allem dort Nahrung finden, wo etwas in uns mitspielt, das heißt in Schwingung und Resonanz geht. Ein Beispiel aus dem Garten macht das greifbar. Gartenbesitzer mit vielen Obstbäumen im Garten werden dieses Problem wahrscheinlich am ehesten kennen. Die Mistel gilt bei vielen Obstbäumen als Schädling. Vögel verteilen ihren Samen wahllos auf unzählige Äste, aber nur auf wenigen setzt sich tatsächlich eine Mistel fest. Die meisten Samen vertrocknen und fallen wieder ab. Nur dort, wo die Rinde dünn und empfindlich genug ist, schafft es die Mistel, ihre Saugwurzeln einzugraben und dem Baum Wasser und Nährstoffe zu entziehen. Jahr für Jahr, bis der Baum irgendwann abstirbt. Genauso ist es mit den Energiesaugern. Sie versuchen es bei vielen Menschen, aber andocken können sie nur dort, wo innerlich beim anderen etwas empfänglich dafür ist. Also bevorzugt bei dünnhäutigen Menschen, so wie bei dem Baum, wo die Rinde noch dünn und empfindlich genug ist. Das heißt mit anderen Worten, bei Menschen, die unbewusst gewisse Muster in sich tragen. Welche Muster das nun genau sind? Hier ein paar Beispiele dafür. Ein typisches Muster ist das Gebrauchtwerden. Wer sich vor allem über Helfen und Verfügbarsein wertvoll fühlt, ist für Opfer- und Schuldtypen leicht ansprechbar. Ein anderes Muster wäre Harmonie um jeden Preis. Wurde also ein Konflikt früh als gefährlich erlebt, sagen wir ja, um Spannung zu vermeiden. Also ja, wenn jemand von diesen Typen einherkommt, ist es der Narzisst, ist es der Schuldzuteiler, ist es der Kritiker, wir sagen ja. Dann ist es so, dass manche Menschen Empathie und Selbstaufgabe verwechseln. Natürlich ist Mitfühlen eine Stärke, doch zum Problem wird Mitfühlen erst, wenn es keine schützende Grenze mehr kennt. Und wer immer ja sagt, schützt sich nicht genug. Und dann ein Problem, das viele kennen, das schlechte Gewissen als Steuerknopf. Wer beim Nein-Sagen sofort Schuldgefühle erlebt, der lässt sich genau über dieses Gefühl lenken. Natürlich ist nicht jeder anstrengende Mensch ein Energiesauger und nicht jede Erschöpfung kommt von außen. Die ehrlichere Frage lautet, was in mir sagt eigentlich so schwer Nein und warum kann ich mich nicht genug abgrenzen? Und genau diese Frage führt zu einem Begriff, den ich Ihnen jetzt ausführlicher vorstellen möchte, die sogenannte Vorn-Reaktion. Das ist ein englisches Wort, aber darauf kommen wir gleich. Auf Stress reagiert der Mensch mit 4 Grundmustern. 3 davon kennen Sie vielleicht, die sind uns allgemein bekannt. Kampf, Flucht und Erstarren. Das Erstarren finden wir bei Tieren, die sich in größter Gefahr totstellen. Finden wir bei Menschen nicht so oft, aber Kampf und Flucht sind uns ja bekannt. Der Therapeut Pete Walker hat ein 4. Grundmuster beschrieben und ihm den Namen Fawn gegeben. Wörtlich heißt es schmeicheln oder sich anschmiegen. Gemeint ist damit Gefahr entschärfen, indem man es dem anderen recht macht. Diese Reaktion wird am seltensten erkannt, weil sie nicht wie Angst aussieht, so wie bei Kampf oder Flucht. Sie sieht aus wie Freundlichkeit oder Hilfsbereitschaft oder sogar Selbstlosigkeit. Woher kommt diese Reaktion oder dieses Muster? Walker verortet den Ursprung in der frühen Kindheit, also da, wo wir auch in der tiefen Psychologie oft den Ursprung verorten. Das heißt, wenn Kampf, Flucht und Erstarren keine Option sind, etwa weil sich ein Kind nicht gegen ein Elternteil wehren kann oder weil es auch nicht weglaufen kann, lernt es, sich Sicherheit auf andere Weise zu verschaffen, indem es nützlich wird, sich anpasst oder einfach pflegeleicht ist. Das Kind gibt den Protest gegen Unrecht, das es natürlich empfindet, auf, um Ärger zu vermeiden. Der Preis dafür ist hoch, denn es verlernt, Nein zu sagen und für sich selbst einzustehen. Es verlernt also, Grenzen zu setzen. Im Erwachsenenleben zeigt sich das oft so, sie übernehmen die Wünsche und Erwartungen anderer und ihr eigenes Ich tritt in den Hintergrund. Sie halten ihre eigene Wahrheit zurück, damit sich andere wohlfühlen. Konflikte vermeiden sie fast um jeden Preis. Und irgendwann verlieren sie das Gespür für ihre eigenen Bedürfnisse, Vorlieben und Werte, bis schließlich nur noch eine Frage bleibt: Was will ich eigentlich selbst? Genau hier setzt der nächste Teil dieser Folge an. Wie können Sie sich vor Energievampiren schützen? Seneca selbst beantwortet die Frage, wie man sich schützt, mit 3 Schritten. Erstaunlich konkret für einen Mann, der 2000 Jahre vor uns lebte. Denn er beschreibt genau die Methoden, die wir heute noch in der tiefen Psychologie anwenden. Erstens, bewusst werden. Fragen Sie sich nach jedem Kontakt: Fühle ich mich besser oder schlechter, mit mehr Energie oder erschöpft, näher an meiner besten Version oder weiter weg? Der Körper ist hier ein zuverlässiger Frühwarner, denn er lügt selten, also hören Sie auf Ihren Körper und auf die Symptome. Zweitens, bewusst wählen. Suchen Sie die Nähe derjenigen Person, die Sie als Persönlichkeit wachsen lassen, derjenigen Person, die Ihnen gut tun. Und seien Sie selbst jemand, der andere hebt, statt sie leer zu saugen. Gute Gesellschaft, sagt Seneca, hebt empor. Und drittens, natürlich Abstand schaffen, wenn nötig. Es geht aber dabei darum, dass Sie nicht kaltherzig sind, niemanden verachten oder jemanden in einer schweren Zeit im Stich lassen, aber sie müssen sich schützen, wenn es nötig ist. Genau hier trifft die stoische Philosophie von Seneca auf das, was wir heute eben Abgrenzung nennen. Und Abgrenzung beginnt nicht beim anderen Menschen, sie beginnt bei der Erlaubnis, die sie sich selbst geben. Die Erlaubnis, eigene Grenzen zu ziehen. Praktisch heißt es, wahrnehmen, nach welchem Kontakt fühlen Sie sich regelmäßig leer, benennen, zumindest innerlich, welcher Typ, welches Muster mag dahinter stecken. Denn wenn Sie dieses Muster benennen können, nimmt es dem Ganzen die Wucht dieses diffusen, nicht greifbaren Erlebens, dieses nicht ausdrücken können, warum fühle ich mich denn nach diesem Kontakt oder dieser Begegnung so schlecht. Und dann fangen Sie klein an. Ein Nein, eine Nachricht, die Sie mal nicht sofort beantworten oder ein Gespräch, das Sie einfach früher beenden, als es der andere von Ihnen gewohnt ist. Ja, das schlechte Gewissen wird trotzdem zunächst kommen. Es ist nämlich ein alter Reflex, der sich nicht so einfach abstreifen lässt. Wenn Sie grundlegend etwas ändern und lernen möchten, das schlechte Gewissen auszuhalten und sich gesund abzugrenzen, dann ist mein Kurs Endlich Nein sagen ohne schlechtes Gewissen genau richtig für Sie. Den Link zum Kurs bzw. zur Warteliste finden Sie natürlich in den Shownotes hier unterhalb dieser Episode. Und ich habe auch auf YouTube 2 Videolektionen aus meinem Kurs veröffentlicht. Und zwar die Lektion 1, in der Sie einen Überblick über all die Kursinhalte erhalten und die Reise, die Sie in diesem Kurs erwartet, und eine Lektion darüber, warum Harmoniebedürfnis und Konfliktvermeidung sich gegenseitig bedingen. In der Beschreibung zu dieser Podcast-Episode habe ich Ihnen die Links zu den YouTube-Videos hinterlegt. Also schauen Sie einfach mal rein für erste Aha-Erkenntnisse und lassen Sie sich inspirieren, ob der Kurs eventuell das Richtige für Sie ist. Was nehmen Sie aus der heutigen Folge für sich mit? Lassen Sie mich noch einmal die wichtigsten Punkte betrachten und zusammenfassen. Sie können lernen, Energiesauger zu erkennen. Sie können verstehen, warum Sie manche an sich heranlassen, und Sie dürfen sich schützen. Schauen wir uns die verschiedenen Typen an Energiesaugern noch einmal ganz kurz an. Nach dem Kontakt mit dem Narzissten fühlen Sie sich, als seien Sie nie gut genug. Ihre Bedürfnisse kommen im Gespräch schlicht nicht vor. Treffen Sie auf ein Opfer, gehen Sie erschöpft aus jedem Gespräch, weil jeder Lösungsvorschlag sofort abgewehrt wird. Tja, Sie betreiben also vergebliche Liebesmühe. Der Kontrolleur bringt Sie dazu, an Ihrer eigenen Wahrnehmung zu zweifeln, denn er weiß immer besser als Sie selbst, was für Sie gut ist. Beim Dauerwütenden sind Sie in ständiger Alarmbereitschaft. Sie bewegen sich wie auf Eierschalen, damit nur ja keine zerspringt, um ihn ja nicht zu reizen. Der Schuldzuteiler lenkt Sie ganz geschickt, indem er Ihnen ständig Schuldgefühle und ein schlechtes Gewissen macht. Er kennt den Knopf, der anspringt. Haben Sie es mit einem Passiv-Aggressiven zu tun, dann spüren Sie, dass irgendetwas nicht stimmt, können es aber ganz schwer benennen, und am Ende stehen Sie immer als die überempfindliche Person da. Nicht der Passiv-Aggressive, er ist ja der Gute und der Harmlose. Nein, Sie sind die überempfindliche Person. Ja, und beim Kritiker schließlich, da bröckelt langsam Ihr Selbstwert, weil er es einfach schafft, dass Sie sich in seiner Nähe immer unsicher fühlen, immer beobachtet fühlen. Und dass Sie andocken bei einem dieser Muster oder auch bei mehreren Mustern, liegt einfach darin, dass eine dünnhäutige Stelle in ihnen genau auf diese Menschen anspringt und damit die Vornreaktion auslöst, also Anpassung, das schlechte Gewissen oder die Konfliktvermeidung. Doch sie können natürlich lernen, diese Muster wahrzunehmen, zu verändern und sich gesund abzugrenzen, ohne kaltherzig oder egoistisch zu sein. Erinnern Sie sich an den Anfang dieser Folge, an das Gefühl, das ich nach diesem Treffen hatte, als hätte jemand leise den Stecker gezogen? Rückblickend war diese Person eine Narzisstin. Ich zuerst und dann die anderen. Denn ich kam in ihrem Gespräch einfach gar nicht vor. Es interessierte sie nicht, was ich zu sagen hatte. Eins haben alle Energiesauger gemeinsam. Sie zapfen unsere Energie an und sie zapfen uns leer, weil sie nur nehmen und nehmen und nehmen, statt etwas zurückzugeben. Lassen wir uns zum Schluss dieser Episode nochmal von weisen Worten von Seneca inspirieren. Ziehe dich in dich selbst zurück, soweit du kannst. Verkehre mit denen, die dich zu einem besseren Menschen machen. Nimm die bei dir auf, die du selbst besser machen kannst. Das geschieht gegenseitig, denn die Menschen lernen, während sie lehren. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Herzlichen Dank fürs Zuhören und passen Sie gut auf sich auf.